Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ein Milchbauer, der seine Kühe beim Melken motivierend streichelt, wie wir das eben gehört haben, das war schon vor 20 Jahren ein Anachronismus. Die kalte Wirklichkeit in europäischen Ställen sieht anders aus. Technischer, effizienter, herzloser. Aber wie kam es dazu, dass aus der Landwirtschaft eine Agrarindustrie wurde? Die Historikerin Veronika Settele hat dies fürs deutsche Staatendoppel BRD und DDR zwischen 1945 und 1990 erforscht und erstaunliche Parallelitäten entdeckt. In der Tierhaltung gab es kaum einen Systemunterschied zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Auch der Kapitalismus erlebte seine Revolution. So heißt ihr Buch auch, Revolution im Stall. Und darüber möchte ich jetzt mit ihr reden. Guten Morgen, Frau Settele.
Guten Morgen.
Die DDR-Tierhaltung, schreiben Sie, fügt sich in kein Bild einer nachgeholten Modernisierung im Sinne einer Anpassung an den Westen. Eher eilte sie ihr voraus. Wo und wann und wie denn?
Da würde ich konkret die Einrichtung einzelner, das ist wichtig zu betonen, einzelner, sehr großer, sehr industrialisierter Ställe für die Geflügel- und Schweinemast. Und ein Beispiel kann man nennen, nämlich in der Uckermark Ferdinandshof, auch für die Rindermast. Das heißt, Betriebe, die völlig anders organisiert waren als bisherige Tierhaltung, die tatsächlich eher einem Industriebetrieb gleichend Zuflüsse und Abflüsse hatten und die eben staatlicherseits wie alles eben in der zentral gelenkten Planwirtschaft geplant und dann auch so implementiert wurden.
Wo hat man das denn abgeschaut? In der Sowjetunion oder in den Vereinigten Staaten?
Da würde ich noch differenzierter antworten und würde sagen, zum Beispiel auch in Jugoslawien, was wichtig war für die Geflügelhaltung, also die Einrichtung erster großer Legebatterien, wie es damals hieß. Batterien, weil die Käfige der einzelnen Hühner, Hennen eben so eng über- und aufeinander gestapelt waren wie die Zellen einer Batterie. Grundsätzlich war das irgendwie weltweit geteiltes Wissen, wie eine unvergleichlich produktivere Tierhaltung aussehen kann. Die Sowjetunion war der DDR in dem Sinne nicht groß voraus. Es war irgendwie ein gemeinsames, ein geteiltes Unternehmen.
Nun haben Sie schon zwei Tierarten erwähnt, nämlich die Rinder und das Geflügel. Das dritte ist dann das Schwein. Sie fangen bei der Kuh, beim Rind an und da beginnt es mit einem bisschen putzigen Zitat, ich glaube aus einem Lehrbuch. Die Kuh richtet sich in der Futteraufnahme nicht nach dem, was sie braucht, sondern sie frisst, wie sie Appetit hat. Und das ist Luxuskonsum und das muss man ändern.
Ja, ich habe ja als Quellen viele landwirtschaftliche kleine Zeitungen und Zeitschriften mir angeguckt und Ratgeber der Branche. Und es war kein leichtes Unterfangen, den Bauern und Bäuerinnen oder in der DDR den Tierpfleger, Tierpflegerinnen beizubringen, die Tiere rational zu betrachten, also in einem BWL-Sinn, also die Tiere einzupassen in eben ein ökonomisch optimiertes Produktionsregime. Und da ist die Fütterung ein ganz zentraler Punkt. Also die Fütterung nicht mehr allein an der Tradition und am eben Vorhandensein der Futtermittel auszurichten, sondern zu einem strategischen Projekt zu machen, also genau zu ermitteln, welchen Kalorienbedarf welche Tiere für welche Produktionsleistung haben und den dann möglichst eben gezielt zu decken. Und hier muss gleich das große Aber kommen, das große Aber der historischen Realität, denn speziell in der Planwirtschaft in Ostdeutschland klaffte eine Riesenlücke zwischen eben auch dort bis auf Grammzahlen genau berechnete Futterrationen verschiedener Inhaltsstoffe und der Praxis von einem enormen bleibenden Futtermangel. Konkret fehlte oft das Futter oder kam 5 Stunden zu spät, weil die vertraglich verpartnerte LPG für Pflanzenproduktion eben heute später dran war.
Diese Tierhaltung wird dann eben zunehmend industriell. Das Tier wird zum Gegenstand, zur Maschine. Einmal schreiben Sie, bei der Geflügelzucht wird wie ein Bioreaktor zur Erzeugung von Fleisch und Eiern betrachtet. Und dann passieren so Sachen. Kühe werden ja auch gemolken, sollen ja Milch geben. Dann wird das maschinisiert durch Melkmaschinen. Und man stellt fest, dass es 14 fehlerhafte Eutervariationen gibt, die eben nicht zur Melkmaschine passen. Und statt die Melkmaschine anzupassen an die Kuh, wird die Kuh an die Melkmaschine angepasst.
Ja, ganz genau. Also was wir sehen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist, dass sehr erfolgreich, gemessen an eben der ökonomischen Erfolgsgeschichte der Massentierhaltung, also dass diese erfreulichen Entwicklungen ihren Preis hatten in einer Einpassung der Tiere in industrielle Abläufe. Und Standardisierung ist die Voraussetzung für Rationalisierungsschritte und eben gleichbleibende, monotone Produktionsabläufe. Und Standardisierung von Tieren mutet merkwürdig an, ist aber das, was passiert ist. Genau.
Die vorliegende Arbeit, ich zitiere sie, hat nicht die Absicht, zur moralischen Dimension der gegenwärtigen Debatte um die legitime Haltung von Rindern, Schweinen und Hühnern beizutragen. Das ist auch eine sehr sachlich nüchterne, nicht aktivistische Beschreibung dessen, was da passiert ist. Aber es gibt Stellen, da laufen dem Laienleser wie mir, läuft da es kalt den Rücken herunter. Und eine dieser Stellen war die sogenannte Fersenvornutzung. Das ist gruselig. Wollen Sie mal das in zwei Sätzen erzählen, was da gedacht wurde?
Ja, da sind Sie auch nicht alleine mit Ihrer Einschätzung, dass das gruselig sei. Und diese Einschätzung ist der Grund, dass es nicht in die breite Praxis Einzug hielt. Fersenvornutzung war eine Idee, die Agrarwissenschaftler in Hohenheim hatten Anfang der 1970er Jahre, als sich abzeichnete, dass der europäische Agrarmarkt Konstruktionsfehler hat, weil es nämlich einen immensen Überschuss an Milch, wir kennen das alle, diese sprichwörtlich gewordenen Butterberge und Milchseen gab. Und gleichzeitig gab es einen Rindfleischmangel. Also Rinderhaltung hatte es bisher eben an sich, dass die Rindfleischproduktion sehr eng an die Milchproduktion gekoppelt war, denn Kühe gaben nur dann Milch, wenn sie Kälber bekamen. Wollte man eben mehr Kälber, gab es auch mehr Milchkühe. Und jetzt war die Idee, ja was, wenn wir diese Milchkühe, bevor sie denn zu eben Laktierenden, also Milchlieferantinnen werden, aus dem Verkehr zögern, indem wir die hochträchtige Kuh schlachten, das quasi per Kaiserschnitt zur Welt geholte Kalb aufziehen und zu einem eben Fleischlieferanten machen, indem wir es in eine Kälbermast oder vielleicht noch ja, Rindermast stecken, 12 Monate, 18 Monate, und eben seine Mutter ausgeschaltet haben. Und diese Idee, Fersenvornutzung, Ferse ist, also Ferse mit Ä ist das Wort für eine junge Kuh, bevor sie erst das Kalb geboren hat. Und diese Ferse wird eben nie zur Kuh, sondern wird geschlachtet, bevor sie zur Kuh werden konnte. Aber die Branche lief Sturm gegen dieses Verfahren und da zeigt sich auch eben, dass Tierhaltung ein ganz moralisches Geschäft ist, gerade auch für die Tierhalterinnen und Tierhalter selbst, also die jetzt, wenn man von außen drauf blickt, ja eher als ja, vielleicht auch Handlanger dieses kalten, rationalisierenden Fortschritts gesehen werden könnten, aber das sind sie nicht. Und das ist ein Fall, wo sie dann tatsächlich auch auf die moralischen Barrikaden stiegen. Und das war klar, dass sich das in der Praxis, das ist eine bundesdeutsche Geschichte, nicht realisieren lässt.
Nun haben wir gar nicht die Zeit, jetzt über alle drei Tierarten zu sprechen. Deswegen abschließend ein kurzer Ausblick, der mich sehr frustriert hat. Nämlich die Zahlen der aktuellen nicht-industriellen Fleischproduktion. Da steht dann 0,7% der Schweine, 5,7% der Rinder und 4,1% der Hühner werden nach Biorichtlinien produziert. 0,7% der Schweine. Und das seit 30, 40 Jahren der Biobewegung. Wird sich die industrielle Landwirtschaft überhaupt jemals zurückentwickeln?
Na, zurück, das fände ich jetzt auch gar nicht unbedingt Ziel der Sache. Also ich wehre mich gegen eine Agrarromantik, wonach jetzt in früheren Zeiten Dinge besser gewesen seien. Sie waren anders, mit anderen Vor- und Nachteilen, aber eben bezogen zum Beispiel auf die Arbeitsbedingungen in früheren unmechanisierten Stellen, ist darauf hinzuweisen, dass das nicht ohne Grund immer weniger Menschen machen wollten. Ich bin dennoch optimistisch, dass sich was tut, weil klar wird, die jetzige landwirtschaftliche Tierhaltung ist nicht mehr recht in Einklang zu bringen mit den Vorstellungen von einem fairen Tierumgang immer größerer Teile der Gesellschaft. Und dazu gehört einerseits Aufklärung, dass man weiß, was denn wirklich in den Ställen vor sich geht, und andererseits eben, oder das hängt damit zusammen, ein Ende mit dieser Bioblase, in der, also mit diesem ständigen Greenwashing. Und eben diese Zahlen erschüttern ja deshalb so, weil wir längst denken, naja, Bio, das wird schon irgendwie, ein Drittel ist doch bestimmt Bio oder so, also jetzt ins Blaue hineingesprochen, aber weil das so omnipräsent ist und egal welche Verpackung man in die Hand nimmt, hat man das Gefühl, man tut hier irgendwie dem Tier noch was Gutes, wenn man es isst. Das muss sich irgendwie ändern und ändert sich, glaube ich, auch gerade, und dann können diese Anteile steigen. letzter Satz dazu. Es ist eine globale Geschichte und das macht es noch komplizierter. Das habe ich in meiner Studie nicht so sehr untersucht, aber für die letzten 30 Jahre, die nicht Teil der Arbeit waren, gilt das umso mehr. Es gibt auch so wenig Bioschweine in Deutschland, weil Deutschland in den letzten 15 Jahren vor allem zu einem immer wichtigeren Schweineexporteur wurde. Das heißt, die Schweine, die hier gehalten wurden, deren Gülle uns diese Nitratprobleme verursacht, die werden gar nicht mal hier verzehrt. Und in den Ländern, in die sie exportiert werden, da ist die Bio-Nachfrage nicht so groß wie bei uns.
Vielen Dank, Veronika Settele, für das Gespräch. Es ging um die Revolution im Stall, wahrlich eine Revolution. So der Buchtitel, Untertitel Landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland 1945 bis 1990. Erschienen ist diese preisgekrönte und überaus lesenswerte, wenn auch manchmal etwas erschreckende Dissertation bei Vandenhoek und Ruprecht. 394 Seiten, 39 €.